Hallo, liebe Schachgeflüster-Podcast-Hörer. Mein Name ist Jonathan Karlstedt. Ich bin internationaler Meister im Schach. Gemeinsam mit Sven und Marina Noppes bin ich Inhaber der Chess Tigers. Während der Pandemie ist bei uns die Idee entstanden, einen richtig guten und übersichtlichen Online-Shop aufzubauen. Das haben wir mit dem Chess Tigers Shop gemacht. Es gibt mehr als 2000 Produkte von Schachbüchern über Schachbretter, Figuren und jede Menge Zubehör. Wir haben auch eine besondere Kategorie mit Empfehlungen von The Big Greek. Natürlich beraten wir unsere Kunden bei Fragen gerne. Ihr erreicht uns unter shop.chess-tigers.de. Außerdem betreiben wir in Berlin-Charlottenburg einen Schachladen, in dem ihr uns auch vor Ort besuchen könnt. Und nun viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen hier beim, ich weiß nicht wievielten Schachtalk am Sonntag mit den Chess Tigers. Ich glaube, das ist der 23. Und ja, wir haben heute einen Gast, über den ich mich sehr freue. Er trägt nicht nur den gleichen Vornamen wie mein Sohn, sondern ist auch schachbegeistert. Er ist Journalist, studierter Kommunikationswissenschaftler, hat schon für Sport.de, die dpa und den Sportinformationsdienst geschrieben. Und ist seit 2019 beim Spiegel. Und der Spiegel ist ja ein Magazin, das traditionell sich auch für Schach interessiert. Und ja, er schreibt dort die Schachartikel, zuletzt ein Porträt über Magnus Carlsen zum Beispiel. Und er betreibt auch einen Schachblog mit dem Namen Schach Matters. Achtung, Wortspiel, Schach Matters. Und ja, lädt dort immer wieder Experten ein, wie Carsten Müller zum Thema Endspiele. Und ja, begleitet oder lädt die Leser ein, sie zu begleiten auf die Reise zur Schachverbesserung. Und ja, deswegen herzlich willkommen erstmal, Florian Pütz. Hallo. Ja,
Ja, vielen
Florian,
Dank
es
für die
wäre eine Stelle
Einladung. Ich
gewesen,
bin
Hallo zu sagen, aber ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich
Ja,
freue mich auch sehr, da zu sein.
perfekt. Ja, und Johnny ist natürlich auch wieder da, der Co-Moderator an meiner Seite, Schachexperte und in vielfacher Funktion schachlich unterwegs. Hallo Johnny, grüße dich.
Hallo, genau, was Karl Lauterbach für Markus Lanz ist, bin ich für den Schachtalk. Ich bin immer irgendwie da und.
Ich hätte uns eher vielleicht mit dem Fußball-Doppelpass verglichen. Da bin ich Jörg Vontora und du Mario Basler oder so ähnlich. Aber
Ich rauche und trinke nicht so viel wie der, aber ansonsten ist das in Ordnung, weil man ein großer Fan.
ja, auch Werder Bremen, ne? Okay, lass uns mal seriös werden und Florian, über dich sprechen. Bist du denn so ein Spieler, der schon von Jugendbeinen an, Kindesbeinen an Schach gespielt hat, oder bist du auch mehr so ein Quereinsteiger?
Nee, ich habe auch schon in meiner Kindheit angefangen. Ich habe irgendwann, ich glaube, es war so in der dritten, vierten Klasse, habe ich irgendwann zu meinen Eltern gesagt, ich würde gern Schach lernen. Wie das kam, weiß ich gar nicht genau. Muss wahrscheinlich irgendwo mal ein Schachbrett gesehen haben oder vielleicht in einem Film oder sowas Schach gesehen haben. Und aber in meiner Familie spielte niemand Schach, kannte auch nur die Regeln. Ja, meine Oma war eine Frau der Tat und hat mir dann einfach einen Schachverein in der Stadt gesucht, glorreiche SG Siebengebirge. Ja, und dann bin ich einfach an einem Freitagabend mit meinen Eltern dahin und ja, mit mir waren, glaube ich, noch ein Mädchen und ein Junge da. Also wir waren dann zu dritt oder ja, vielleicht an dem Abend war ich sogar alleine mit dem Trainer. Ja, und der hat mir dann Schach beigebracht und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann jeden Freitag ab dann dahin gegangen bin und ja, so habe ich Schach gelernt.
Wo liegt das, wenn ich das nachfragen darf? Das kommt mir jetzt gar nicht bekannt vor, der Verein.
Königswinter ist in der Nähe von Bonn.
Ah, Königswinter, so sorry, den Namen hatte ich nicht mit in der Nähe von Bonn. Okay, also da ist der Journalismus quasi schon in dir mit erwachsen, aus Bonner Zeiten sozusagen.
Ja, zumindest die Leidenschaft für Schach. Ne? Ich glaube, das erste Mal über Schach geschrieben habe ich dann, ich glaube, zum Kandidatenturnier, das Sergei Kajakin dann gewonnen hat. Ich glaube, das war dann, vielleicht habe ich schon vorher mal drüber geschrieben, aber ich glaube, das war auf jeden Fall einer der ersten Artikel, als Kajakin das Kandidatenturnier gewonnen hat. Da war ich beim Sportinformationsdienst gerade und da habe ich dann, als er das gewonnen hatte, habe ich dann darüber geschrieben, ja.
Und da warst du noch während deines Studiums quasi schon als Schachjournalist so ein bisschen nebenher tätig oder warst du da dann schon voll im Beruf?
Genau, also im Studium habe ich mehrere Praktika, Hospitanzen gemacht und habe freigearbeitet unter anderem für Sport.de. Und als ich das Praktikum beim Sportinformationsdienst gemacht habe, da war zufällig gerade das Kandidatenturnier. Und da habe ich dann darüber geschrieben. Und als ich dann bei sport.de war, da habe ich dann auch hin und wieder Artikel über Schach geschrieben. Ich glaube mal was über Schachhistorie. Ich glaube über Bobby Fischers Partie gegen Robert Byrne. Ja. Und naja, so wuchs das dann, ne? Wenn man dann einmal anfängt, so, dann ist man immer mehr im Thema. Und als ich dann zum Spiegel gegangen bin, dann war auch klar, der Spiegel hat so eine große Schachtradition und der Christian Gödicke, der sich vorher um die Schachberichterstattung gekümmert hat beim Spiegel, der verließ das Haus dann kurz nachdem ich angefangen hatte und hat mir das dann sozusagen in meine Hände gegeben, mit großer Verantwortung. aber ja, so kam es dann. Ich habe angefangen, über Schach zu schreiben. Christian Gödicke hat gesagt, so, ich übergebe das jetzt quasi an dich und ja, so nahm das dann alles seinen Lauf.
Was für einen Stellenwert hatte denn damals und hat heute Schach in so einer Redaktion? Also wenn man da ankommt und sagt, so, ich würde jetzt hier gerne, so stelle ich mir das jetzt mal vor, ich würde gerne, hier ist gerade wieder ein interessantes Turnier oder Carlsen hatte eine Jeans an oder irgendwie so, sagen die dann, jo, dann machen wir dir eine halbe Seite frei oder wie sehr musst du da für die Artikel kämpfen, damit das dann auch kommt?
Ja, das kommt so ganz auf die Redaktion an, würde ich sagen. Also beim Sportinformationsdienst oder bei sport.de, da hat man das schon ganz gerne genommen, weil es einfach mal was anderes war und nice to have und schön, wenn wir jemanden haben, der sich damit auskennt. Ist aber natürlich dann im Vergleich zu Fußball oder sowas logischerweise ein Nischenthema. Beim Spiegel, wie gesagt, der hat ja eine große Schachtradition und die meisten Artikel schreibe ich eigentlich für online, also für spiegel.de. Und da ist dann natürlich mit Platzfreiräumen kein Problem. Und die allermeisten Themen, die ich so vorschlage, werden auch genommen. Also ich habe da nie das Gefühl gehabt, dass ich da groß für kämpfen muss. Ich habe das Gefühl, wenn ich da ein Thema sehe, Thema erkenne, dann wird das auch gerne genommen. Und fürs Heft habe ich auch hin und wieder mal Artikel geschrieben. Und da hatte ich auch das Gefühl, okay, das hat auch so eine Relevanz, dass dafür dann auch Platz freigeräumt wird, einfach weil es spannende Themen sind wie immer mehr Wunderkinder oder Wunderkinder, ne, die so auftauchen und wie passiert das eigentlich? Oder ein Porträt für Magnus Carlsen, der natürlich eine schillernde Figur ist, über den man auch mehr erfahren möchte, gerade jetzt in den letzten Jahren, nach allem, was so passiert ist. Also das wird schon total gerne genommen, glaube ich, und interessiert auch viele. Wir können ja auch sehen, was die Leserinnen und Leser bei uns so anklicken und welche Artikel die sich gerne anschauen. Und da gehört Schach schon erwiesenermaßen zu den beliebten Sportarten, sage ich mal, und kommt natürlich auch immer aufs Thema an. Ich meine, als wir, als der große vermeintliche Betrugsskandal um Hans Niemann da entstand, war natürlich riesiges Interesse da. Oder solche Themen zum Beispiel, ne, das haben wir ja alle mitbekommen, wie viel Aufmerksamkeit das auf sich gezogen hat. Da war dann auch klar, dass ich darüber schreibe. Aber ich versuche auch mal Themen da reinzuholen oder über Themen zu schreiben, von denen der normale Spiegelleser vielleicht noch nichts mitbekommen hat. Hm.
2013 war ja die Schach-WM zwischen Arnand und Carlsen und da bin ich zum Schach gekommen, nachdem ich es in der Jugend ja unregelmäßig gespielt habe, und zwar durch diesen Schach, durch diesen Ticker. Und ich glaube, der Georges Tsoulaidis hat den damals bedient, wenn ich es richtig weiß, der ja heute viel bekannter ist, als er damals war. Gibt es denn dieses Konzept des Tickers noch, dass man halt so, ich sag mal, über aktuelle Partien wie WM und Kandidatenturnier, aber ich habe mal gelesen, dass da die Zugriffszahlen recht hoch sind.
Ja, das war auf jeden Fall ein absolutes Erfolgsformat beim Spiegel. Also als ich angefangen habe, wurde mir auch immer davon erzählt, von dem berühmten Schachlive-Ticker. Und es war auch so ein bisschen mein Traum, irgendwann auch diesen Live-Ticker zu schreiben. Und dann war ja die WM 2021, glaube ich, die nächste, die ich für den Spiegel, oder die dann war, während ich beim Spiegel war. Und ich habe dann natürlich auch darauf gehofft, dass ich da den Live-Ticker schreiben kann. Aber das hat dann aus technischen Gründen nicht funktioniert, weil ich glaube, unsere, also die Menschen, die sich bei uns für die Technik, um diesen Live-Ticker kümmern, die waren so mit der Corona-Berichterstattung und Grafiken und sowas dazu beschäftigt, dass wir das in der Zeit dann leider nicht anbieten konnten. Und deswegen hat es dann auch danach nicht so wirklich funktioniert mit dem Live-Ticker. Aber jetzt zur WM zwischen Gukesh und den Liren, da haben wir es dann geschafft, wieder einen Live-Ticker aufzusetzen, mit Hilfe von dem Lead-Chess-Tool. Das ist ja ganz cool, dass man das so einbinden kann, dass man darüber auch die Partien verfolgen kann. Das konnten wir auf unserer Seite einbetten. Und darunter, genau, haben wir dann den Live-Ticker gemacht und mit Kollegen habe ich das dann gemacht, und aber zu ausgewählten Partien. Konnten wir nicht zu allen machen, aber zu ausgewählten Partien und auch, unter anderem dann auch zur entscheidenden Partie, und hat die Leserinnen und Leser auch abgeholt, würde ich sagen.
Ja, man ist ein Traum wahr geworden für dich.
Ja, absolut. Also ich habe früher auch die Live-Ticker gelesen, ich muss aber jetzt zugeben, ich habe immer den von der Zeit gelesen früher. Aber ja, als ich mein Spiel angefangen habe und alle haben mir davon erzählt, von diesem Live-Ticker und wie erfolgreich der immer war, da habe ich mir schon immer gedacht, ja, ich würde jetzt auch gern, diesen Live-Ticker mal machen. Und als ich das dann jetzt zur letzten WM übernehmen konnte, war ich schon sehr glücklich und ja, so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen.
Schön.
Jetzt hast du ganz viel erzählt, dass also viele der Formate, die mit Schach zusammenhängen, sehr erfolgreich sind. Was müssen wir Schachspieler denn tun, um auch davon was zu haben? Anscheinend funktioniert Schach ja bei einer großen Bevölkerungsmasse. Trotzdem haben wir Schachspieler mal Probleme, das dann auch in Sponsoren mit einigen wenigen Ausnahmen natürlich umzumünzen. Also wie geht man das richtig an, dass man das den Sponsoren auch rüberbringt und das dann auch wirklich in Sponsorengelder ummünzt?
Ja, das ist wahrscheinlich jetzt leichter gesagt als getan, aber wenn man also ein guter Schachspieler ist, dann, und das ist eine Einzelsportart, sich selber irgendwie zu einer Marke zu machen, ne, vermute ich. Also, dass man seine Geschichte erzählt und sich auch zeigt und präsentiert, das fällt natürlich Schachspielern vielleicht tendenziell schwerer als vielleicht, ich sage jetzt mal, Tennisspielern oder sowas. Aber naja, wenn man dann so in der Öffentlichkeit oder die Chance hat, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, glaube ich, muss man diese Chance dann auch irgendwie nutzen, ne? Sei es über eigene Homepage, Instagram, all sowas. Ne? Man sieht das ja, jetzt habe ich das Gefühl immer mehr, dass auch Schachspieler, die in Anführungszeichen nur internationale Meister sind und vielleicht nicht mehr um die Weltmeisterschaft spielen werden in ihrer Karriere, dass die aber sich auf YouTube präsentieren, dass sie da ihre Lehrvideos machen, dass sie zeigen, wie sie ihre Partien spielen, dass sie streamen. Und in dem Sinne vielleicht diese Aufmerksamkeit für sich nutzen wollen. Und ich glaube, das ist vielleicht erstmal ein guter Schritt.
Johnny, da habe ich aber auch eine Frage an dich. Du bist ja auch so beim Deutschen Schachbund für Nominierungen zuständig, für Kaderspiele und so. Ist das auch ein Kriterium oder sollte das nicht ein Kriterium sein, dass man auch ein Stück weit Öffentlichkeitsarbeit macht?
Nein, aus meiner Sicht nicht. Also natürlich sollte es seitens der Veranstalter bei Turnieren wie in jedem anderen Sport auch Regeln geben, wie man sich vor Ort zu verhalten hat, zu kleiden hat, dass man für Interviews zur Verfügung steht, etc. Aber es gibt, glaube ich, keine Sportart, in dem eine sozusagen Präsenz auf sozialen Medien eine Rolle spielt für den sportlichen Erfolg oder für das sportliche Weiterkommen. Also das würde ich für falsch achten, was ich glaube, dass jeder, also mein Herz schlägt immer für die deutschen Nationalspieler und für die da sozusagen versuchen, möglichst gut zu werden. Ich glaube, jedem von dem würde man Medientraining ganz gut tun, also dass man da einfach mal 2 Tage sich irgendwo einschließt und sagt, was, also wie guckt man in eine Kamera, wie beantwortet man Fragen, wie, was macht einen interessant, wie positioniert man sich korrekt, und dass das ein Teil wird, der wichtiger wird, um den zu verstehen zu geben, dass man damit eben auch viel Geld verdienen kann. Aber am Ende, ob jetzt man nun deutscher Meister wird oder wie in dem Fall, wo ich verantwortlich bin, für deutsche Meisterschaften nominiert wird oder nicht, sollte überhaupt nichts aus meiner Sicht mit der Präsenz in sozialen Medien zu tun haben. Dann wäre, glaube ich, auch die Tabelle in Deutschland, also ne, dann können wir die einmal umdrehen quasi. Also,
aber das fängt schon an. Es ist gut, dass du es ansprichst mit dem, dass es aus deiner Sicht selbstverständlich sein sollte, dass die Spielerinnen und Spieler für Interviews zur Verfügung stehen. Also vielleicht direkt nach den Partien haben wahrscheinlich die wenigsten ein Problem damit, 2, 3 Fragen zu beantworten. Aber für ein richtiges Interview während einem Turnier muss schon viel zusammenkommen. Also da bin ich schon oft abgeblitzt, wenn ich dann die Bitte hatte, dass man sich vielleicht mal eine halbe Stunde oder so auch am Ruhetag zusammensetzen kann. Damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt die deutschen Nationalspieler. Es geht auch, da geht es auch um die Supergroßmeister, die beim Freestyle-Chess oder sowas spielen. Da sind auch viele dann schon nicht so bereit. Und es ist dann die Frage, ob dann aus ihrer Sicht, ob sie dann aus ihrer Sicht die Chance richtig nutzen, wenn sie mal die Chance haben, in die Öffentlichkeit zu kommen.
Genau, und dann sich aber auf der anderen Seite über die schlechte Bezahlung zu beschweren. Also das ist ja die sozusagen selbe Medaille und eben die zwei Seiten, dass man dann eben auch, vielleicht vor allem, wenn es mal nicht so gut läuft, ich meine, also Geschichten, wo jemand dann dasteht und die Welt gerade sozusagen über demjenigen zusammenbricht, aber derjenige trotzdem bereit ist, gerade mal die Gedankenwelt zu teilen. Das ist ja mindestens mal genauso interessant wie der strahlende Sieger, der dann jedem möglichen Dank, den er kennt. Das ist, also ja, und da finde ich, das ist aber aus meiner Sicht Aufgabe auch des Deutschen Schachbundes, da seine Spieler vernünftig auszustellen. Aus meiner Sicht ist das in jedem anderen professionellen Verband so, dass sich der Verband auch darum kümmert, dass seine Spieler eben die entsprechenden Skills haben. Ich meine, Lukas Podolski ist auch nicht als Kommunikator vom Himmel gefallen und dem haben sie dann das auch irgendwann beigebracht und seitdem ist er einer der, also ist er super gefragt bei solchen Sachen.
Du hast gerade von Turnieren erzählt, wo du auch große Spieler getroffen hast. Was waren denn so für dich die Highlights, die Highlights-Veranstaltungen, Highlight-Interviews, wo du vielleicht auch wirklich vor Ort warst?
Ich glaube, das allererste Schachturnier, das war, ich glaube, wie hieß das damals, Grand Prix in Hamburg 2019. Noch Alexander Grischuk und sowas gespielt. Und das fand ich so besonders, weil es für mich so das erste Schachturnier, glaube ich, war, bei dem ich war als Journalist, weil es auch direkt um die Ecke war beim Spiegel und dass man quasi direkt da zwischen den Spielern rumläuft und ne, das, da war ich schon ein bisschen überrascht, aber es war schon ziemlich cool, so nah dran zu sein. Ja, und dann in den letzten Jahren war ich mal bei so ein paar Turnieren. Ich habe mir die Bundesliga angeguckt, als sie auf St. Pauli war, im Millerntor. Und vorher auch schon Magnus Carlsen, als er für St. Pauli angetreten ist. Das war natürlich auch sehr spannend zu sehen. Und genau, bei den Freestyle-Chess-Turnieren im Weißenhaus war ich, das habe ich mir angeguckt. Das war natürlich sehr beeindruckend, die ganze Kulisse und wie das da organisiert wird und wie viel Geld und Aufwand da reingesteckt wird. Wo war ich noch? Ja, aber das sind so die Turniere, an die ich jetzt als erstes denke.
Das ist schon eine ganze Menge.
Wenn man bei diesen Turnieren ist, da trifft man ja auch so, ich sag mal, die Recken des Schachjournalismus, also Uli Stock, Löffler und so weiter, Stefan Löffler. Tauscht man sich dann mit denen aus, was da so los ist? Oder ist das mehr so, ich habe meine Geschichte und mach du mal, was du gerade denkst? Wie geht man da so untereinander miteinander um? Weil also ich bin ja Schachjournalist und deswegen, ich telefoniere mit denen häufig, habe mit denen viel Kontakt, weil das sind ja ganz andere Sachen, über die wir berichten. Aber wie ist das so zwischen euch, die ihr ja im Grunde genommen dieselbe potenzielle Lesergruppe ansprecht?
Oh, ich freue mich immer, die beiden zu sehen. Ist auf jeden Fall immer schön, die beiden zu sehen und sich auszutauschen. Also wir sprechen auf jeden Fall miteinander auch darüber, wie wir das Ganze so beobachten gerade, wenn es um Freestyle-Chess geht, was wir davon halten und generell, wenn wir so ein Turnier beobachten. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass wir uns jetzt in großer Geheimhaltung üben. Ist ein ganz kollegiales, gutes Verhältnis, würde ich sagen. Das ist wirklich überhaupt kein Problem. Wir nehmen uns da, glaube ich, auch nichts weg in dem Sinne oder konkurrieren da um Geschichten. Und wenn ein Vincent Keimer in Weißenhaus das wahrscheinlich wichtigste Turnier seiner Karriere bis dato gewinnt, dann ist auch klar, dass wir alle drei darüber schreiben werden und dass da jetzt niemand dem anderen irgendwas wegnimmt. Ich erinnere mich auch noch, als dann Keimer fertig war mit seinem Interview bei Take, Take, Take damals oder für chess.com oder für den offiziellen Stream, sprach er dann auch mit uns deutschen Journalisten, also mit Ulrich Stock, mit Stefan Löffler und mir, und da standen wir auch alle beisammen und haben ihm Fragen gestellt und das war auch überhaupt kein Problem. Also das ist ein sehr kollegiales, gutes Verhältnis.
Denkt man manchmal, wenn man deren Texte, also mir geht das häufig, wenn ich Texte von anderen lese über ein Turnier, über das wir auch geschrieben haben, nach dem Motto, ah, die Stelle hätte ich auch gerne nochmal gehabt in der Partie oder der Gedanke wäre mir auch gerne eingefallen. Hat man das ab und zu, wenn man deren Texte liest oder vice versa, wenn du, wenn die deine Texte lesen?
Also bei den beiden weiß ich natürlich nicht, wie sie auf meine Texte gucken, aber bei Stefan Löffler habe ich das auf jeden Fall, weil er oft Zugänge hat, auf die ich dann ein bisschen neidisch bin, weil er, glaube ich, nochmal andere Infos und andere Kontakte hat. Und bei Ulrich Stock ungefähr bin ich da auf jeden Satz neidisch, weil er einfach über Schach schreibt wie niemand sonst, glaube ich. Und das sind die meisten Texte wirklich ein Genuss, das zu lesen, einfach weil er tolle Beobachtungen hat und er kann wunderbar über Schach schreiben, auch wenn er in Anführungszeichen nur einen Spielbericht über die letzte Schach-WM-Partie oder Partie 13, das siebte Unentschieden in Folge schreibt, ist das ein Text, den man einfach gerne liest, einfach weil er schön schreibt.
Ja. Du schreibst ja auch nicht nur für den Spiegel, sondern auch für deinen Blog. Kannst du ein bisschen darüber was erzählen? Was ist das Konzept? Wo findet man den Blog? Wie kamst du zu dem Namen?
Ja, das ist tatsächlich ja auch für den Spiegel. Also es ist ja meine Schachkolumne für den Spiegel. Deswegen findet man die auch auf spiegel.de, nicht im Heft, sondern auf der Seite. Ja, heißt Schach Matters, weil ich nach einem Namen gesucht habe. Und dann hatte mein Ressortleiter Benjamin Schulz diese Namensidee. Und ich hat's mir gesagt oder geschrieben, ich habe es gelesen und war sofort so, ja, das ist es jetzt. Und ja, ich hatte die Idee eigentlich schon ein bisschen länger, weil ich... Je mehr ich über Schach schreibe, desto mehr hatte ich das Gefühl, ich will auch selber noch besser verstehen, was da eigentlich auf dem Brett abgeht. Ich meine, ich kann natürlich die Engine einschalten, ich kann mir den Live-Kommentar von David Howell anschauen, aber ich will auch selber noch besser verstehen, was da eigentlich abgeht auf dem Brett. Und naja, da ich als Kind oder seit ich ein Kind bin, selber Schach spiele, hatte ich dann auch den Ehrgeiz, selber ein besserer Spieler zu werden, vor allem, weil ich seit Jahren auf so einem Elo-Plateau bin, so bei 13, 1400 Blitzchess.com. Und jetzt habe ich einfach das Gefühl, so, ich will jetzt auch mal besser werden, da muss jetzt mal was passieren. Und ja, habe dann gedacht, es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute, denen es so geht, Schachanfänger oder Leute, die auf meinem unterdurchschnittlichen Niveau sind, die sich auch verbessern wollen. Und die haben wahrscheinlich die gleichen Fragen wie ich. So, wie trainiere ich denn am besten, wenn ich Vollzeit arbeite oder noch andere Hobbys habe? Wie organisiere ich mich am besten? Was trainiere ich am besten? Wie viel Zeit investiere ich dafür? Wie lernt man denn jetzt am besten Schach? Wie relevant sind denn jetzt wirklich Schacheröffnungen? Und das sind alles Fragen, die ich mir gestellt habe und habe gedacht, dafür wird es ja auch Leute geben. Oder da gibt es noch mehr Leute, die das auch interessiert. Und die nehme ich jetzt einfach mal mit auf meine Reise und ja, dann habe ich diese Schachkolumne beim Spiegel vorgeschlagen und ja, die Ressortleiter und Chefs fanden die Idee gut. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, lass den das mal machen, dann macht der an anderer Stelle nichts kaputt. nee, Spaß. Aber dann habe ich mit dieser Kolumne angefangen und stößt auch auf gutes Interesse, glaube ich. Und ja, genau, das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter.
Michael hat aus dem Gedanken irgendwann ein Buch gemacht. Steht das da auch mal an, dass das irgendwann mal als Buch rauskommt und dann vielleicht sogar ein Spiegel-Bestseller wird?
Ja, das ist, glaube ich, noch ein weiter Weg. Also ich glaube, dafür müssen es noch ein paar Kolumnen mehr werden. Die läuft jetzt seit einem Jahr und erscheint unregelmäßig, aber ich versuche so alle 6 Wochen, Pi mal Daumen, eine Kolumne zu bringen. Ja, ich würde mich freuen, wenn da irgendwann vielleicht mal ein Buch draus werden würde, aber konkrete Gedanken gibt es dazu noch nicht.
Du hast ja auch Carsten Müller da gewinnen können. Der ist natürlich eine Endspiel-Ikone, eine absolute. Hast du das Gefühl, dass solche Leute tatsächlich auch für Spieler wie dich und mich ja, die richtigen sind? Oder ist so ein Carsten Müller vielleicht eher jemanden, den man einschaltet, wenn man schon IM will und noch GM werden möchte? Also wie praxisnah sind die Tipps von solchen Super-Spezialisten oder Super-Großmeister ist er ja nicht, aber du weißt, was ich meine.
Ja, lustigerweise war das das allererste, was er, glaube ich, im Telefonat auch angesprochen hat, ob er überhaupt dafür der Richtige ist, weil seine Schülerinnen und Schüler natürlich alle Großmeister sind, vermute ich. Aber naja, ich hatte schon das Gefühl, wenn ich mit jemandem über Endspiele sprechen möchte, dann nehme ich mir jetzt mal direkt den Endspiel-Papst vor. Und also ich hatte das Gefühl, er konnte mir viel erklären und auf meine Anfängerfragen oder Durchschnittsspielerfragen auch hatte er auch gute Antworten, mit denen ich auch was anfangen konnte. Hat mich auch auf sein Material verwiesen, was er schon geschrieben oder was er geschrieben hat oder was er als Video aufgenommen hat. Und natürlich muss man dann immer ein bisschen gucken, wie man das für den Durchschnittsspieler übersetzt quasi. Aber im Großen und Ganzen hat das, glaube ich, in dem Fall schon ganz gut funktioniert.
Ja, bei Carsten ist es der absolute Wahnsinn. Ich kann mich erinnern, das muss vor 10 Jahren oder so gewesen sein. Da komme ich in den Hamburger Schachclub, wo ich damals oder vor 11, 12 Jahren Geschäftsführer war und Bundesliga gespielt habe und so. Und dann sitzt da Arne Skiri und ich denke mir, was macht der denn jetzt hier in dem? Und dann ja, auf der anderen Seite Carsten Müller und dann haben die da den ganzen Tag lang Endspielaufgaben gemacht und Endspieltraining gemacht. Der war auch früher Sekundant von Alexej Schirow zum Beispiel. Also Carsten ist da einfach ein absoluter Gott in dem Endspielbereich. Und witzigerweise, kurz bevor ich online gegangen bin, hatte ich noch einen E-Mail-Austausch mit Carsten, weil der für die kommende Ausgabe alle Endspiele vom Grand Swiss analysieren wird. Also immer, wenn es irgendwo ein interessantes Endspiel gibt und wir der Meinung sind, also ich meine, es gibt da hunderte interessante Endspiele, wir können die nicht alle reintun, aber eins für den Ausgang oder für die deutschen Spieler relevantes Endspiel wird die von Carsten Müller analysiert. Deswegen finde ich das witzig, dass das jetzt auch der Mann ist, der da für dich im Endspielbereich mit dir zusammenarbeitet, weil genau, der allseits geschätzt und ja auch nicht ein super netter Typ, ne? Also das ist ja wirklich Wahnsinn, wie nett und verständnisvoll und was weiß ich alles er ist.
Ja, und ich muss dazu auch sagen, also in dem Fall, klar, er als Super-Experte quasi da, aber ich habe in der Kolumne auch schon andere Leute da gehabt, wie Zollweg Friberg, weiß nicht, ob euch der Name was sagt, aber ist bei Instagram zum Beispiel als Rookie Red Hat bekannt, also Norwegerin, die erst vor wenigen Jahren angefangen hat, Schach zu spielen, die sich dann relativ zügig innerhalb von 1-2 Jahren auf, ich glaube, 1500 Elo gesteigert hat und mit der ich dann auch darüber gesprochen habe, wie hast du das eigentlich geschafft und was können sich denn andere Anfänger oder Durchschnittsspieler so von dir abschauen? Also ich versuche da auch quasi Menschen aus dem Breitensport reinzuholen und das immer erklären, wie haben die eigentlich als Adult Improver Erfolg gehabt oder wie haben die Erfolg und was kann man sich von denen abschauen? Also das ist natürlich auch eine Perspektive, die in der Kolumne dabei sein soll. Und jetzt in dem Fall, ja klar, war es mal Carsten Müller.
Ne, bevor wir über aktuelle Themen sprechen, gerade ist ja auch der FIDE Grand Swiss, vielleicht nochmal in die Historie. Ich weiß nicht, wie geschichtsfest du bist, aber der Spiegel hat ja auch tolle Veranstaltungen schon gemacht mit einem Simultan von Garry Kasparov im Jahr 1985 und so weiter. Hast du dir das reingezogen? Bist du da? Kannst du berichten, was es alles gab in früheren Zeiten und ob es vielleicht auch zukünftig wieder ähnliche Pläne gibt? Ein Simultan mit Magnus Carlsen gab es, glaube ich, auch 2018. Was ist da gelaufen und was ist geplant?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich habe, was Spiegelartikel angeht und Spiegeltitelgeschichten zu Schach, habe ich schon versucht, viel nachzuholen und bin da auch auf echt ein paar Schätze im Archiv gestoßen, wie das berühmte Interview von Kasparov und Karpov mit dem Spiegel, in dem Kasparov, glaube ich, gefragt wird, wenn er in ein Restaurant geht und es gibt keinen freien Platz und er schaut sich um und dann gibt es doch einen freien Stuhl und zwar am Tisch von Karpov, ob er sich dann da hinsetzen würde. Und dann antwortet Kasparov, ich kann tagelang auf Nahrungsaufnahme verzichten. wunderbar und das gibt es, glaube ich, auch als Video. Da haben sie tatsächlich geschafft, die beiden in einen Raum zu setzen, dass die beiden sich unterhalten. Aber irgendwann hieß es dann wohl, dass man die beiden doch besser trennt. Und dann hat man die beiden getrennt und später erschien dann im Spiegel das Interview und da hieß es dann, dass man die beiden erst zusammen interviewt hat und dann aber in getrennten Räumen. Und dass man dann das Interview zusammengeschrieben hat, also man hat beiden die gleichen Fragen gestellt und hat dann die Antworten zusammengeschrieben, so als ob sie das Gespräch alle zusammengeführt hätten, hat es dann das verschriftliche Interview beiden vorgelegt und dann Kasparov hat, glaube ich, direkt sein Okay gegeben und Karpov dann nach einiger Zeit, dass man es dann so veröffentlichen darf.
Muss ja erstmal dem KGB vorlegen, ob das alles so ist.
Ja, wahrscheinlich. Genau, aber also sowas habe ich total viel nachverfolgt, was der Spiegel so in der Vergangenheit gemacht hat. Die Veranstaltungen tatsächlich gar nicht so sehr, aber zum Beispiel, als ich letztens den Nachruf über Robert Hübner geschrieben habe, da bin ich auch erst darauf gestoßen, dass es, glaube ich, auch einen Simultan mit Robert Hübner gab oder dass er zumindest anwesend war, als auch Kasparov da war oder dass das irgendwie Showpartien waren.
Die 78 habe ich mir notiert mit Hübner.
1978. Ja, das kann gut sein. Und ich glaube, dazu gibt es sogar ein Buch, in dem die Partien der beiden oder von Hübner analysiert werden. Da wollte ich mich auch mal dran machen, ob das noch irgendwo im Spiegelarchiv liegt. Aber ansonsten, genau, von dem Carlsen-Simultan haben die Kolleginnen und Kollegen viel erzählt, wie das damals war. Da war ich aber ja noch nicht da. Das ist natürlich ein bisschen schade. Und jetzt gerade ist meines Wissens zumindest in der näheren Zukunft nichts in der Hinsicht geplant, aber ist ein guter Impuls. Vielleicht nehme ich den mal mit, ja.
Was müsste denn eine potenzielle Idee haben, damit der Spiegel sagt, ja, das wäre mal wieder ein Anlass, sowas zu machen? Was für ein Format und was für beteiligte Personen müssten denn da am Start sein? Oh, gute Frage. Dieses berühmte Foto von Ronaldo und Messi. Also ich bin mir sicher, wenn man zwischen denen eine Schachpartie organisieren würde, dann wäre da sofort was.
Ja, ich glaube, der Weg ist sehr weit, aber...
Ja, wir hatten es letzte Woche, Felix Magath gegen Marco Bode.
Ah ja. Das ist natürlich eine Idee, ob wir das im Spiegelfoyer dann ausrichten können. Ja. Aber hat er nicht auch gesagt, hat nicht Magath gesagt, wäre keine gute Idee, wenn Bode gegen ihn gewinnt?
Ja, aber damals war er sein Trainer, genau. Jetzt, es wird allerdings vermutet, dass das eine sehr einseitige Sache vielleicht zugunsten von Bode werden könnte. Aber vielleicht stachelt das Magath ja auch an, dann das nach dem Motto, das lasse ich mir jetzt nicht bieten.
Ja, also das klingt jetzt natürlich so brisant, dass wir es auf jeden Fall ausrichten sollten bei uns im Foyer. Mal gucken.
Sehr schön. Aber Keimer zieht schon auch, ne? Also Carlsen und Keimer sind wahrscheinlich so die zwei magnetischsten Namen bei euch, oder?
Also Magnus Carlsen auf jeden Fall und Keimer noch nicht in dem Ausmaß, würde ich sagen, wie Carlsen, einfach weil, es ist halt Magnus Carlsen. Bei Keimer kann ich mir vorstellen, dass wenn er, oder anders, ich weiß noch, als er in Weißenhaus gewonnen hat und Jan-Henrik Büttner, der Organisator des Ganzen, hat ja sogar bei der Bild-Zeitung angerufen und gesagt, das ist jetzt Keimers Boris Becker-Moment. Und ich glaube, das war ein bisschen hochgegriffen. Also so ein Hype um Keimer wie jetzt um Boris Becker oder so, den gibt es jetzt noch nicht. Kann mir aber vorstellen, dass das in den nächsten Jahren oder vielleicht schon im nächsten Jahr vielleicht sich ändern könnte, wenn oder falls Keimer sich für die WM qualifizieren könnte. Aber das ist natürlich noch ein weiter Weg. Aber ja, ich glaube, es ist ein Name, der auch Nicht-Schachfans mittlerweile schon geläufiger ist, ja.
Bist du dir denn, also das, du bist ja einer der größten Schachmultiplikatoren, die es in Deutschland gibt. Also wenn du etwas über Schach schreibst, im Spiegel lesen das wahrscheinlich, ich kenne die Zugriffszahlen nicht, aber ich glaube bei früheren Artikeln Hunderttausende, Zehntausende, also mehr als jeder schachaffine Schachblogger erreichen könnte. Bist du dir dessen bewusst und wie geht man damit um, zu wissen, dass sozusagen, wenn man jetzt etwas über Schach schreibt, dass das der Szene sehr gut geht, hat man da den Hut des Schachspielers auch manchmal auf? Also wie geht man auch mit dieser Verantwortung um oder dieser eben Macht, da so einen Einfluss zu haben?
Also ich schreibe jetzt nicht unbedingt über Schach, um der Schachszene oder den Spielern einen Gefallen zu tun. Ich sehe mich da eher als Beobachter, auch als kritischen Beobachter, wenn ich daran denke, wie Carlsen mit Hans Niemann umgegangen ist, also wie er die Vorwürfe am Anfang so in der Luft hat schweben lassen, ohne konkret zu äußern, was jetzt eigentlich sein Problem ist. Da habe ich auch sehr kritisch drüber geschrieben. Aber ich bin mir schon bewusst darüber, dass wenn der Spiegel über Schach schreibt, dass das viele Leute lesen, sehen und dass das auch in der Schachszene ankommt, glaube ich. Wenn ich mal bei Turnieren bin, so, dann werde ich auch schon mal darauf angesprochen. Oder kriege ja die Rückmeldung auch über, weiß ich nicht, Twitter oder über Mails, die bei mir im Postfach landen. Also das kriege ich schon mit, dass es auch gelesen wird. Ja, genau. Hat das deine Frage beantwortet?
Sonst ja, doch. Also diese Carlsen-Niemann-Sache, das war ja so ein riesiges Ding. Das war ja über die Schachszene hinaus. Ich kann mich, also schachspielende Freunde und Schüler von mir sagten sie, da haben sie Leute in der Kantine in der Firma angesprochen, dass sie ihnen jetzt endlich mal erklären sollen, worum es da in diesem Skandal geht. Ist das dann beim Spiegel so, dass du das dann auch mal den anderen Ressorts erklären musst, dass es mal so eine Gelegenheit ist, so jetzt unser Schachmann muss jetzt mal kurz, damit jeder auf dem aktuellen popkulturellen Stand ist, jedem mal erklären, was da eigentlich genau vorgefallen ist?
Ja, die Einstiegsfrage war meistens, ja, hat er ihn jetzt betrogen oder nicht? so gingen die Gespräche auf dem Flur dann meistens los, aber ich wurde schon sehr häufig darauf angesprochen, ja, wirklich. Also dann gingen die Erklärungen los, was ich weiß oder wie man das einordnen kann, sollte, was es mit den Analkugelvorwürfen wirklich auf sich hat. Ja, genau.
Okay. Ja, also wie sozusagen im normalen Leben auch, ja, weil das war ja wirklich über die Grenzen hinweg.
Ja, wirklich, da wurde ich von vielen, vielen Leuten darauf angesprochen und habe mich aber auch ein bisschen gefreut, dass dann mal so eine andere Aufmerksamkeit für Schach da ist, auch wenn das für Niemann und generell die Schachszene vielleicht für die Leute, die eng dran waren, alles nicht so erfreulich war, ja.
Ich sehe Michael schon an, er will zu den aktuellen Themen, glaube ich, gleich kommen. Ich hab noch eine Frage. Oder Michael, wolltest du erst
mal? Nee, mach ruhig.
Weil du hattest vorhin erzählt, eingangs zu diesen indischen Wunderkindern und so weiter. Weil mich interessiert immer, also Schach und wie das mit anderen Bereichen verzahnt ist. Macht man sich da auch, oder geht man da mal auf einen anderen Bereich zu, weiß ich nicht, in der Wirtschaft und sagt, guck mal, hier im Schach, da sind die ganzen Inder und Chinesen, das sind die neuen Schachnationen, ähnlich ja, wie wir es in der Wirtschaftswelt jetzt auch erleben, dass wir so ein bisschen abgehängt werden von diesen Nationen. Früher war es der Kalte Krieg, der sozusagen über das Schachbrett auch so ein bisschen mit ausgefochten wurde. Macht man sich da seine Gedanken, also wie gesagt auch, dass es da mal Themen gibt, die sich nicht nur auf Schach fokussieren, oder ist das sozusagen, bleibt man da in seinem eigenen Kreis?
Ich würde auch andere Ressorts ansprechen, wenn das deren Themenbereiche quasi überschneidet, zum Beispiel als jetzt Levy Rossmann in Deutschland war, habe ich auch mit unserem Netzwelt-Ressort gesprochen, ob wir da gemeinsam drüber schreiben wollen, über dieses Netzphänomen Schach auf YouTube oder Schach in Streams und so. Und als vor ein paar Jahren es die Aufregung gab um diesen neuen Sponsor bei den Frauen, es war dann ein Unternehmen, das für Schönheitsoperationen, glaube ich, zuständig war, haben wir, glaube ich, auch mit dem Wirtschaftsressort darüber gesprochen. Also die Schnittmengen gibt es auf jeden Fall und da sprechen wir dann auch drüber, beziehungsweise ich hole mir dann Ratschläge ein oder frage, mit welchen Expertinnen oder Experten ich dann noch darüber sprechen könnte. Und wenn sich das anbietet, spreche ich die anderen Ressorts auf jeden Fall an. Ja,
das ist so ein Faszinosum beim Schach. Man hat immer wieder das Gefühl, dass so historische Sachen als ganz früh beim Schach sich zeigen. Ne? Zum Beispiel auch die Orientierung des russischen Schachverbandes hin nach Asien. Ich glaube, die haben, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die haben formell auch den Verband gewechselt. Ne? Waren die nicht in Europa erst und sind dann zum asiatischen Kontinentalverband gewechselt und so. Also es sind schon Sachen, die weltgeschichtliche Sachen, die dann, wo es im Schach zum ersten Mal zum Tragen kommt. Ne? Also das ist schon auch irgendwie schon interessant.
Ja, war auch total spannend, als vor ein paar Jahren, das war kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, als Daniel Dubow in Berlin war und ich konnte dann mit ihm sprechen, ein Interview mit ihm machen und der hat dann auch schon sehr frei über seine Kritik in diesem Krieg gesprochen. Und ja, also auch im Schach kann man viel sehen, was vielleicht dann sportpolitisch ist, was sich dann vielleicht auch später in der Politik oder in anderen Bereichen des Lebens zeigt, auf jeden Fall.
Ja. Dann lass uns wieder zum Schach kommen. Johnny, jetzt wird es aktuell in der Tat. FIDE Grand Swiss. Du hast mir vorher im Vorgespräch kurz gesagt, dass du heute schon mal reingelinst hast. Es gab ja ein deutsches Duell. Vincent Keimer gegen Frederik Swane. Was hast du mitbekommen und wie ist es ausgegangen?
Ach ja, ich habe den ganzen Tag eigentlich über diese Partie verfolgt, um zu schauen, wie Keimer sich so schlägt, weil ich habe jetzt ja auch vor dem Turnier darüber geschrieben, dass er, habe mit ihm auch gesprochen und er sagte mir, sein Ziel wäre es jetzt schon, sich über Grand Swiss oder World Cup für das Kandidatenturnier im kommenden Jahr zu qualifizieren. Deswegen verfolge ich jetzt natürlich auch, wie er sich schlägt. Und die ersten Tage liefen ja sehr gut. Also mit Schwarz hält er solide Remis, denke ich. Und mit Weiß hat er seine Partien gewonnen. Und dementsprechend habe ich heute dann auch reingeguckt und immer mal wieder so stichprobenartig reingeschaut, glaube ich. Also habe dann gesehen, dass er zwischenzeitlich, ich schaue dann gerne auf dieses Evaluation Bar, wie das aussieht.
Und, wie alle.
Genau, und da hatte er ja zwischenzeitlich echt einen Vorteil. Ich glaube, er hat den Turm geopfert gegen Läufer oder so. Und das sah ja dann ganz gut aus für ihn. Zwischenzeitlich hat er dann diesen Vorsprung oder diesen Vorteil eingebüßt. Und am Ende ging er dann, glaube ich, ins Endspiel, habe ich dann geguckt. Und dann hatte er sich diesen Vorteil wieder erspielt. Und es zog sich dann, glaube ich, ganz schön im Vergleich mit den anderen Partien. Ich weiß gar nicht, wie lange die beiden jetzt genau gespielt haben. Aber ja, am Ende sah es dann wieder ganz erfolgreich aus für Keimer und er hat die Partie dann gewonnen.
Ja.
Wie lautet deine Analyse, Tony?
Ja, ähnlich natürlich. Also übrigens, das ist eine der Endspiele, die Carsten Müller für uns in der nächsten Zeitschrift Schach, also ich muss das ja ab und zu unterbringen, analysieren wird. Er hat mir die Analyse, das war nämlich die letzte E-Mail vorher schon geschickt, weil er das natürlich immer live mitkommentiert. Ich glaube, Keimers Schach ist bisher nicht gut. Nicht zu dem Standard, den er an sich selber setzt. Er hat einige sehr bange Momente schon überstehen müssen. Und auch heute war die Gewinn, also im Grunde genommen stand er aus der Eröffnung heraus schon klar besser. Frederik scheint da irgendwas verwechselt zu haben. Und ich glaube persönlich, dass das ein gutes Zeichen ist, dass es bei ihm noch nicht läuft. Weil wenn es nicht läuft und du trotzdem 3 aus 4 hast, dann das ist, oder wie viele Runden, wir haben 4 Runden jetzt, ne? 3 aus 4 hast, dann ist das eine gute Sache. Das ist nämlich bei einem 11-rundigen Turnier nicht zu vermeiden, dass du deine Schwächephase hast und die dann so gut zu überstehen mit sozusagen geteilter Zweiter im Moment zu sein, ist fantastisch. Bei Frederik Swane, seinem Gegner, also ich kenne den seit Ewigkeiten, ich mag den unheimlich, ist ein wahnsinns netter Junge, aber da bin ich fassungslos, dass er die Probleme, die er die letzten Turniere hat, einfach nicht abstellt. Also, dass er offensichtlich nicht daran arbeitet, seine Zeitnot und seine mentale Einstellung zu gewissen Stellungen zu überarbeiten. Heute war nämlich die Partie der beiden, wurde von der FIDE mit einer Kamera begleitet. Also man konnte die ganze Zeit die verfolgen per Kamera. War ohne Kommentierung, aber man konnte die Kamera die ganze Zeit sehen. Ich habe mir das sehr viel angeguckt, weil es das Duell aus deutscher Sicht ist. Und wie Frederik da wieder mit sich gerungen hat und dem Gegner signalisiert hat, dass er irgendwie unzufrieden ist und so. Katastrophe. Und deswegen, ja, der Einzige, der mich bisher überzeugt hat, ist Matthias Blühbaum, der nämlich mit Matthias Blühbaum Schach halt einfach bei 3 aus 4 steht und seinen Stiefel runterspielt und das bisher sehr überzeugend. Also bisher, wie gesagt, bei Vincent muss er noch schachlich eine Schippe drauflegen, damit das am Ende dann wirklich reicht für die besten zwei.
Was ist Matthias Blühbaum Schach?
Gar keine Fehler machen und wenn es Remis ist, akzeptieren, dass der Gegner das dann halt auch Remis ist, nie überziehen, nie etwas riskieren, aber immer bereit sein, wenn der Gegner einen Fehler macht, das auszunutzen. Und so kommen dann 2 Remis und 2 Siege zusammen, so kommen 2 Europameisterschaften zusammen, wo er in der letzten Runde kurze Remis macht und einfach sozusagen sagt, ja, wenn ich dann halt nur Zweiter oder Dritter werde, werde ich halt nur Zweiter oder Dritter und 2-mal reicht es zum 1. Platz. Genau, einfach mega solide, keine Partie verlieren und Fehler des Gegners ausnutzen.
Weil du es gerade ansprichst, weil du eben auch gefragt hattest, wie so die Rückmeldung aus der Schachwelt ist und ob man merkt, dass man wahrgenommen wird. Ich glaube, wurde nie so sehr kritisiert wie zu dem Zeitpunkt, als Blühbaum zum zweiten Mal die Europameisterschaft gewonnen hat und der Spiegel nicht darüber berichtet hat. Habe ich einige Nachrichten bekommen.
Ja, gut, aber das ist, wie du sagst, ne? Also, ich fände es natürlich auch wunderbar, wenn der Spiegel darüber berichten würde. Aber was wissen wir über Matthias? Also, wo stellt er denn da? Wo teilt er seine Emotionen? Wo sagt er, ich habe das alles zu verdanken, weil ich jetzt mit dem neuen Wunderheiler 3 Tage zusammengearbeitet habe und so? Also, wo sind diese kleinen Geschichten, die man nicht in der Tabelle ablesen kann, sondern die jemand wie du als Journalist dann erfahren kannst und deinen Lesern nahe bringen kannst. Und die gibt es bei Matthias nicht, also es ist keine Kritik an Matthias, aber die gibt es bei allen anderen auch nicht. Aber genau, nur das Ergebnis ist halt langweilig.
Und die Nara Wagner, Johnny, die ist ja die einzige Frau aus deutscher Sicht, die teilnimmt, hat heute immerhin Remis gespielt gegen die bisher verlustpunktfreie Inderin Vaishali. Ich weiß aber nicht, wie sie insgesamt steht und wie ihr Schachspiel sozusagen qualitativ beurteilt werden kann.
Also bisher für mich so die stille Heldin, hat im Moment eine sehr schwere Zeit schachlich durchgemacht. Sie hat ja irgendwie 50, 60 Elo-Punkte in letzter Zeit verloren, hat in Anführungsstrichen nur noch glatt 2400, spielt gegen eine der aufstrebenden Spielerinnen heute. Also fantastischer Start mit sehr gutem Schach aus meiner Sicht. Also sie hat das bisher sehr gut gemacht. Aber ich glaube nicht, dass es am Ende für ganz vorne reicht, was man an der heutigen Partie sieht, denn sie hat mit Weiß sozusagen mehr oder weniger ein Remis forciert. Also sie hat eine Variante gewählt, wo sie sich sicher sein oder die Konsequenz hatte, dass sie ihre Gegnerin nicht wirklich testet, aber das Remis sicher hat. Und mit so einer Einstellung fährt man vielleicht ein gutes Ergebnis ab, aber mit so einer Einstellung gewinnt man keinen vorderen Platz. Deswegen schachlich toll. Ich glaube, sie braucht erstmal neue Sicherheit, weil es eben so schlecht lief in letzter Zeit. Aber wenn man sozusagen ganz vorne landen will, muss man immer versuchen, mit Weiß zu gewinnen. Und das hat sie heute nicht getan.
Hast du die Partie von Erdemusch gesehen? Ich habe es dem Florian schon im Vorgespräch kurz gezeigt.
Gegen wen?
Na, dann hast du es nicht gesehen.
Oh, nee, das habe ich nicht gesehen.
So, Johnny, schwarz am Zug. Also ich krieg das Brett nicht gedreht, deswegen muss ich jetzt mal aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie man es dreht, aber schwarz am Zug, schwarzes Erdemusch.
Dame schlägt auf 2.
Oh, so schnell, Wahnsinn.
Ausschluss. Ja,
weil du es hier siehst.
Nein. Nee, das habe ich nicht ehrlich nicht gesehen. Das wäre doch einfacher gewesen. Aber ich habe gerade ein Seminar zum Thema Mittelspielplanung und so gehalten. Und der allererste Kandidatenzug ist eine Kombination aus Schach- und Schlagzügen. Vor allem, wenn man da selber droht, gerade pleite zu gehen. Und das ist der einzige anständige Schachzug, vielleicht sogar der einzige Schachzug. Und der Rest ergibt sich dann. Das sind alles Schachzüge.
Ja, Wahnsinn. Aber hier
geht's ja am Ende F5 und G6 und dann müsste Matt sein.
Hier muss man ja noch sehen, dass man hier mit dem Bauern noch irgendwie Matt setzt. Ne? Also
genau, es F5 und G6.
Es geht ja hier alles noch weiter. Und das trotz der 2 Damen, die Weiß hat, das muss man ja auch mal beachten.
Nee, wegen der 2 Damen. Also man muss diese Variante wählen, weil sonst kann man ja direkt aufgeben, wenn man die Variante nicht wählt. Aber ist natürlich wunderschön, ne? Also gegen wen war das? Der Weißspieler, das war eine meiner letzten Amtshandlungen bei Werder Bremen, der spielt in der Bundesligamannschaft für Werder Bremen. Den habe ich damals zu Werder geholt, aufgrund einem Kontakt in die portugiesische Liga. Spielt er seitdem bei Werder Bremen.
Ich fand es bemerkenswert, dass er sich schachmatt setzen lässt und nicht vorher aufgibt.
Ja, das ist immer so eine Kulturfrage. Ja. Lässt man das Schöne mal zu, wenn man dafür zulassen.
Eine aktuelle Frage habe ich noch, Florian. Hast du das verfolgt, dass Hikaru Nakamura durch die Lande getingelt ist und bei der Staatsmeisterschaft von Louisiana mitgespielt hat mit Spielern, die weit unterhalb seiner Spielstärke sind, um ein paar Elo-Punkte zu sammeln, um damit seine Chancen auf die Qualifikation beim Kandidat fürs Kandidatenturnier zu verbessern? Das ist ja jedes Jahr irgendwie so ein bisschen der Weg zum Kandidatenturnier ein umstrittener. Ich glaube, letztes Jahr war es Ali Reza Firouja, der in Frankreich noch irgendwo ein Dorfturnier mitgespielt hat, um die letzten Punkte zu sammeln. Wie würdest du das einschätzen? Ist das legitim oder kritikwürdig?
Also ich finde es völlig legitim, dass er das macht, weil wenn die FIDE-Nummer diesen Rating-Spot ausschreibt als Qualifikationsplatz, so, dann da muss die Schachwelt auch damit rechnen, dass sich jemand darüber dann für das Kandidatenturnier qualifiziert. Ich habe den Eindruck, oder vielleicht ist es so, dass die FIDE, also diese Kritik daran gibt es ja schon seit ein paar Jahren, dass es diesen Platz gibt über das Rating-System. Ich kann mir vorstellen, dass die FIDE sich das offen hält, falls Magnus Carlsen irgendwann nochmal sagt, er möchte zurück zur WM oder sich den WM-Titel zurückholen, dass er dann jederzeit sagen könnte, ja, über diesen Rating-Spot wähle ich mich jetzt mal schnell ins Kandidatenturnier ein. Muss man, also das dann lieber die FIDE kritisieren dafür, dass sie das noch zulässt, aber dass Nakamura das jetzt nutzt, um sich vielleicht zu qualifizieren, finde ich vollkommen legitim. Ich glaube, für die Spieler bei dieser Louisiana State Championship war es sogar eine ziemlich coole Sache, ehrlich gesagt, dass da irgendwelche 1800er vielleicht ihr normales Schachturnier spielen und sitzt da plötzlich Nakamura am Brett. Also für die Leute, die sich Hoffnung auf den Titel gemacht haben, die werden natürlich vielleicht ein bisschen auch enttäuscht gewesen sein, aber man gegen Nakamura zu spielen, ist für die vielleicht auch eine gute Sache. Und was man vielleicht kritisieren kann, ist, dass Nakamura gesagt hat, er spielt jetzt so ein paar Mickey-Maus-Turniere. Das ist vielleicht jetzt nicht die feine englische Art, sich dann über sowas zu sprechen, weil da stehen immer noch Leute hinter, die sowas organisieren, die da Zeit, Geld reinstecken und die dann es vielleicht nicht so gerne hören, wenn ihr Turnier als Mickey-Maus-Turnier tituliert wird. Aber dass er das nutzt, um sich zu qualifizieren, finde ich vollkommen okay. Und dazu muss man ja auch sagen, ich glaube, Dingiren hat sich ja vor ein paar Jahren auch nur fürs Kandidatenturnier qualifiziert, weil er musste noch auf eine gewisse Anzahl von Spielen kommen. Und dann wurden in China ein paar Scheinturniere, sage ich mal, oder ein paar Partien organisiert, damit er noch auf diese Zahl kommt, es so zum Kandidatenturnier schafft. Und wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre er die Weltmeister geworden. Und es war ja auch, naja, einige Leute haben Dingiren ja auch gerne als Weltmeister gesehen, ne?
Ja, und bei Firuja war es, glaube ich, auch so. Ne? Also er hat da dieses Dorfturnier mitgespielt, aber er hatte auch dieses Match gegen Fedorchuk, was auch nur dafür organisiert wurde. Und was ich bei Nakamura, also das ist eben wieder so, wie stellt man sich da? Also der hat dann so geschrieben, ja, 2 Runden am Tag, gestresst zwischen Partien, noch schnell was zu essen holen, übermüdet spielen, weil man hat ja 2 Partien gespielt und so. Da hat er gesagt, ja, das ist sozusagen, so bin ich aufgewachsen. Hat mich daran erinnert, warum ich überhaupt mich in Schach verliebt habe. Und dann sowas zu schreiben und sowas raus in die Welt zu geben, das finde ich einfach geil. Da wird er mir auf einmal schon wieder sympathisch, weil er eben also zeigt, wo er eigentlich herkommt und warum wir als Schachspieler, wie wir den Sport so leben, wo wir, weil ich komme da auch her und da konnte ich direkt, also so, ne, so, man versteht, was du meinst nach dem Motto. Und das fand ich total cool von ihm.
Ja, das ist natürlich auch eine gute Sache. Aber andererseits hat er vor ein paar Jahren auch gesagt, dass ihm dieses Kandidatenturnier irgendwie egal ist und mal gucken, mal mitspielen. Aber jetzt versucht er sich, indem er diese Partien spielt, dann doch irgendwie da diesen Platz zu sichern. Also so ganz egal scheint es ihm ja auch nicht zu sein. Finde ich dann auch interessant.
Ja. Johnny, wenn du ein Fußballer wärst, dann wärst du ein Straßenfußballer, oder?
Ja. Ja, also ich war immer früher, deswegen also als Hamburger, als ursprünglich Hamburger, war ich zuallererst immer Bayern-München-Fan. Und das lag an einer Person, an Mehmet Scholl damals, also für alle, die früher Fußball, das war der klassische deutsche Straßenfußballer. Genau, ja, auf jeden Fall.
So, ja, eigentlich wollte ich den Abbinder machen, aber wir haben eine Frage im Chat. Spielt Florian auch in einem Verein oder nur im Internet? Wir hatten es ganz am Anfang, wo du gespielt hast früher, bei Sieben, was war das, Schachclub Siebengebirge oder so?
SG Siebengebirge.
SG Siebengebirge.
Gemeinschaft.
Wie sieht es jetzt aus?
Jetzt bin ich seit ein paar Monaten beim Hamburger Schachclub Vereinsmitglied, weil ich, ich habe mir während Corona, es hat auch in mir was ausgelöst, dass ich noch viel mehr Schach gespielt habe als sowieso schon online. Und habe total viel gezockt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich vermisse das total, so richtig am Brett zu sitzen. Also ich war zwischendurch mal in Berlin. Da war ich bei Stranger Chess, falls ihr das kennt. Das ist so ein
Schönhauser.
Ja. Genau, Wolf Böse, Stranger Chess, der da jeden Abend die Bretter aufbaut und da kann man dann Schach spielen. Und da habe ich nach Jahren der Abstinenz quasi mal wieder Schach am Brett gespielt und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann immer wieder den Gedanken hatte, ey, ich muss mal wieder in den Verein, ich will wieder Turniere spielen. Und vor ein paar Monaten habe ich es dann endlich geschafft, dass ich das dann auch wirklich in Tat umgesetzt habe und bin seitdem im Hamburger Schachclub und habe auch schon wieder in der Liga gespielt. Ja.
Der zweitbeste Verein in Hamburg hinter dem SK Marmsdorf.
Ja, und von den Namen her natürlich die Schachelschweine, ne?
Die Schachelschweine, ja. Aber ich weiß gar nicht, wie viel die noch machen. Die waren früher mal der Jugendverein in Hamburg, haben unfassbar viel gemacht. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch so aktiv sind. Aber der Hamburger SK natürlich ein großartiger Verein, ne? Also es ist, ja, ich war heute auf deren Internetseite, die haben jetzt über den Sommerferien Kurse gemacht mit über 320 Kindern insgesamt. Also was die da abreißen und für Schach tun, das ist einfach.
Ja, und was da immer los ist auch und ja, wirklich, ist ein richtig toller Verein.
Sehr schön. Dann haben wir es, würde ich sagen, für heute, oder? Hat jemand noch ein wichtiges Thema oder irgendwas, was er loswerden möchte?
Nee, aber ich wollte mich nochmal bedanken. Also habe mich wirklich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt und hat Spaß gemacht.
Danke wir haben dir zu danken. Das ist auch schön, weil jemand, also ich habe auch schon viel von dir gelesen und dann mit jemandem mal zu sprechen, von dem man sonst nur liest, ich meine, die Stimme und das Gesicht ist doch irgendwie was
anderes. Ich habe schon viel von dir gehört.
Ja, siehst du mal. Ja, wie sagt man so schön, hatten wir auch im Vorgespräch, ich habe halt ein Podcast-Gesicht, ne? Und du hast halt hier ein
Schreibgesicht, ja.
Live-Talk. Schreibgesicht, okay, das hast du jetzt gesagt. Sehr schön. Okay, alles klar. Dann vielen Dank an euch zwei und ich denke und hoffe, wir bleiben in Kontakt. Also Johnny, wir sowieso, aber Florian. Macht's gut, bis dann. Schönen Abend an alle da draußen. Ciao.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.